Hallo, ich bin Mareike und das ist der Podcast von A wie Katze bis Z wie Depression. Willkommen zur neunten Folge, schön, dass du da bist. Kleine Vorwarnung, es kann sein, dass sich meine Stimme vielleicht innerhalb der Folge verändert. Leider hängt mir noch eine Erkältung inklusive Husten nach und ich versuche mögliche Hustenanfälle rauszuschneiden. Also wenn du merkst, komischer Übergang, könnte ein Hustenanfall gewesen sein und so gern ich mit dir hier so vieles teile, das möchte ich dann doch nicht teilen. Ja, leider war ich auch ein wenig krank in meinem Wellnessurlaub. Davon hatte ich ja das letzte Mal gesprochen und vor allem über die Angst, ob ich mich da überhaupt entspannen kann. Ja, dank der Erkältung konnte ich das dann doch ganz gut. Es waren so ein paar Ich-muss-Gedanken schon da. Aber ich habe gemerkt, auf der Sonnenliege konnte ich mich dann anscheinend doch ganz gut entspannen, denn ich bin von meinem eigenen Schnarchen manchmal wach geworden. Dann habe ich mich mit Schrecken so umgeschaut. Oh Gott, wer hat's mitbekommen? Viele haben sich's anscheinend nicht anmerken lassen. Aber vielleicht kennt ihr das auch, dass man in so einem Moment dann so eine Scham verspürt. Und dabei finde ich, wenn das anderen Menschen passiert, überhaupt nicht schlimm. Ich finde es eher süß, weil ich dann denke, wow, da konnte sich jemand wirklich entspannen. Und das Lustige ist, wenn ich jetzt davon erzähle und mich daran zurückerinnere, denke ich, was war jetzt da ein Problem? Weil jetzt, ich habe keine Ahnung mehr, was da eigentlich sonst noch so auf den Sonnenliegen lag. Naja. Um was soll es jetzt in dieser heutigen Folge gehen? Ich möchte heute ein wenig mehr über meine Essstörung erzählen. Und bevor ich das aber tue, mein wiederkehrender kleiner Hinweis und Triggerwarnung. Ich bin keine medizinische oder psychologische Fachkraft. Ich berichte hier in diesem Podcast von meinen ganz eigenen Erfahrungen, Gedanken und auch Erlebnissen als Person mit einem Burnout und einer Depression wie auch einer Binge-Eating-Essstörung. Und über letztere will ich heute mehr berichten. Also, vielleicht fühlst du dich derzeit emotional nicht stabil genug für diese Themen und oder du befürchtest, dass das Themen sind, die dich triggern könnte, dann bitte pass auf dich auf, hör nicht weiter oder hör den Podcast zusammen mit jemandem, dem du vertraust. Wenn es dir gerade nicht gut geht und du das Gefühl hast, nicht weiter zu wissen, die Nummer des Sorgentelefons ist 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Die findest du auch nochmal in den Shownotes. Du kannst da kostenfrei und anonym anrufen. Denk dran, es ist ein Zeichen von größter Stärke, nach Hilfe zu fragen. Du bist nicht allein. Zum heutigen Thema. Also ich wollte ja heute über meine Essstörung reden. Meine Essstörung ist die sogenannte Binge Eating Disorder und wörtlich übersetzt wäre es wohl Esssuchtstörung oder sowas. Definition gebe ich dir da gerne und dazu habe ich der Einfachheit halber Wikipedia aufgesucht. Also dort werden dann auch die Kriterien nach DSM-5 aufgelistet. Was jetzt DSM-5? Das ist die fünfte Auflage von Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders und wird von der amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft herausgebracht. Es ist ein Klassifikationssystem der Psychiatrie. Damit lassen sich dann nämlich Diagnosen in der Psychiatrie statistisch verwerten und ich habe das für mich jetzt so erklärt. Dadurch, dass es eine einheitliche Definition einer Krankheit gibt, kann ich Studien machen, um herauszufinden, was hilft den Betroffenen und kann diese Studien dann vergleichen. Also wenn ich Kriterien für eine Essstörung aufstelle, wie in meinem Fall die Binge Eating Disorder, kann ich das mit anderen, die den gleichen Kriterien folgen, vergleichen. Kann es aber nicht vergleichen mit einer Studie zum Thema Magersucht, weil die völlig andere Kriterien erfüllt. Was sind nun aber diese Kriterien? Und hier zitiere ich jetzt mal wörtlich Wikipedia. Die Symptome der Binge-Eating-Störung umfassen demnach mindestens einen Essanfall pro Woche über einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten, Leiden infolge des Binge-Eatings, keine Kompensation. Hier ein kleiner Einschub von mir. Was ist Kompensation? Zum Beispiel übergeben, Abführmittel nehmen oder völlig exzessiver Sport. Okay, ich zitiere weiter. Während des Essanfalls Kontrollverlust und Verzehr einer großen Nahrungsmenge. Zusätzlich müssen mindestens 3 der folgenden Symptome auftreten. Hastiges Essen, in Klammer Schlingen, Essen bis zum starken Füllegefühl, Essen großer Nahrungsmengen ohne körperlichen Hunger, Alleinessen, in Klammer aus Scham, nach dem Essanfall Ekel über sich selbst, Schuldgefühle und oder Depression. Zitat Ende. Körperliche Folgen werden da auch genannt, Übergewicht, metabolisches Syndrom und Stoffwechselstörungen. So, wie sieht es jetzt also bei mir aus? Dass ich unter einer Binge-Eating-Störung leide, ist mir ehrlich gesagt noch nicht lange bewusst. Also letztes Jahr habe ich mich irgendwie damit mehr befasst. Es gab da jetzt keinen wirklichen Auslöser, da waren eher so Fragen wie, bin ich wirklich so undiszipliniert, wenn ich doch bei anderen Dingen auch Disziplin zeigen kann? Und warum fällt mir Essen an manchen Tagen so leicht und an anderen Tagen kann ich überhaupt nicht an mich halten? Habe ich einen völligen Kontrollverlust? Naja, und irgendwie kamen die Infos dann, also vielleicht kennt ihr das, wenn man die Aufmerksamkeit zu etwas hinlenkt, dann passiert da auch was. Also das Hirn wird dann noch aufmerksamer für bestimmte Infos. Ich glaube, das meistzitierte Beispiel ist dann, eine Frau möchte schwanger werden, auf einmal sieht sie überall schwangere Personen, Babys etc. Eine Frau möchte sich ein Auto kaufen, ein bestimmtes, auf einmal sieht sie dieses Auto überall. Also so kamen dann die Infos irgendwie in meine Timeline und da habe ich dann gemerkt, es könnte sein, dass ich unter einer Binge-Eating-Störung leide. Und warum? Weil ich genau die Symptome, die ich vorhin genannt habe, bei mir sehe und das schon seit meinen Teenagerjahren, also kann ich sagen, sehr lange schon. Also diesen Drang, Essen in mich reinzustopfen, meist hochkalorisch, kein Sättigungsgefühl zu kennen, nur das Gefühl von einem absoluten Völlegefühl und danach dieser wirklich große Ekel vor sich selbst. Und um ehrlich zu sein, ich habe damals, als es anfing, auch versucht, Gegenmaßnahmen einzuleiten. Da hat sich aber mein Körper strikt geweigert. Also seit Jahren und Jahren habe ich also immer gedacht, ich bin einfach undiszipliniert, ich bin zu doof, ich bin zu faul, ich bin zu irgendwas. Und es gab ja auch immer Zeiten, da hatte ich trotz Essstörung die Energie aufgebracht, mich einer Diät hinzugeben. Beziehungsweise es gab ja auch Phasen von, wie sagt man so schön, intuitivem Essen. Also da habe ich gespürt, auf was ich Lust hatte oder habe und habe aufgehört, wenn ich satt war. Aber letztes Jahr habe ich dann gemerkt, ups, vielleicht bin ich noch nicht zu undiszipliniert, vielleicht habe ich eine Erkrankung. Und bei den Informationen stand dann ebenso dabei, dass es Hilfe in Form von Verhaltenstherapie gibt. Zu der Zeit war ich aber in einer tiefenpsychologischen Therapie und diese Therapeutenperson habe ich ein paar Monate nach meinem Burnout-bedingten Zusammenbruch gefunden. Ich habe die von Anfang an selbst bezahlt, denn damals war mir die Wartezeit zu lang, als dass ich das ausgehalten hätte. Wenn dich das näher interessiert, dann hör dir mal gerne Folge 2 dazu an, da gehe ich genauer drauf ein. Also nun lese ich also Binge-Eating-Essstörung. Wäre eine Verhaltenstherapie hilfreich. Und meine damalige einzige Therapeutenperson, also die für die tiefenpsychologische Therapie, hat dann auch zu mir gemeint, Essstörung bin ich nicht spezialisiert, ich bin keine Verhaltenstherapeutenperson. Was ich echt großartig fand, dass diese Person ganz deutlich gemacht hat, hey, nicht meine Expertise. Naja, aber dann ging halt die Suche wieder los. Und ich schätze mal, es war echt ein Zufall. In meiner Suche habe ich dann eine Hochschule entdeckt, die zukünftige PsychotherapeutInnen ausbildet. Also vielleicht auch ein kleiner Tipp an dich. Da gab es dann auch ein Erstgespräch zur Befundung und dann wurde ich auf die Warteliste gesetzt. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat das so 2-3 Monate gedauert und mir wurde dann auch ein Platz angeboten. Und dann beginnt, wie auch bei niedergelassenen TherapeutInnen, die von der Krankenkasse bezahlt werden, die sogenannte Probatorik. Das sind 4-6 Sitzungen, um beidseitig, also auf Seite PatientIn und auch auf der Seite TherapeutIn zu beurteilen, ob man überhaupt zusammenarbeiten kann und auch will. Ja, und danach wird dann der Antrag bei der Krankenkasse gestellt. Ich glaube, bei mir waren es 12 Sitzungen, die dann auch bewilligt wurden und mittlerweile ist auch schon der Antrag durch für die nächsten 12 Sitzungen. Und dann ging es los. Ich glaube, das müsste jetzt knapp ein Jahr her sein. Und da ging es dann los mit den Wir-beschnüffeln-uns-mal-Sitzungen und vor allem der Diagnostik. Und das war echt anstrengend. Man schaut sich da alles genau an, taucht auch in die Vergangenheit ein. Und das war zeitweilig echt kräftezehrend. Und danach, ich glaube, das ist wie bei jeder Therapie, die ich bisher angefangen habe, egal ob Psychotherapie, Physio- oder Ergotherapie, es werden Ziele definiert. Es geht also in der ersten Zeit darum, Klarheit zu schaffen, warum man da ist, also die Ist-Situation und dann auch zu definieren, was ist eigentlich mein Wunsch, was mein Ziel, was möchte ich denn erreichen mit dieser Therapie. Und es ging jetzt nicht nach dem Motto, warum sind Sie hier? Ich habe eine Binge-Eating-Störung. Was wollen Sie erreichen? Keine Binge-Eating-Störung. Also so eher nicht. Wir haben jetzt, also das macht man wirklich zusammen mit der Therapeutenperson, also so war es zumindest bei mir, haben wir 3 Ziele definiert, die, oh Wunder, alle irgendwie miteinander zusammenhängen. Also der erste war, Essanfälle vermeiden. Dann auch, wie kann ich mich in meinem Körper besser fühlen, weil ich den so sehr ablehne? Und wie komme ich dazu, Gefühle zuzulassen? So, tja, und wieder hier, oh Wunder, Es hängt auch irgendwie mit meiner Depression zusammen. Das habe ich vor allem in einer Sitzung gesehen, da haben wir den Lebensweg aufgemalt. Und das hatte ich schon mal gemacht in einer Coaching-Session, aber da ging es eher darum, dass man sich seinen Lebensweg anschaut und analysiert, welche Ressourcen man dadurch hat, durch das, was man alles schon durchgemacht hat. Aber hier ging es jetzt eher darum, eine Timeline zu erstellen, anhand derer ich sehen kann, wann waren denn meine Binge-Eating-Störung oder wann war die Binge-Eating-Störung eigentlich am schlimmsten ausgeprägt? Und es ging eigentlich Hand in Hand mit dem Grad meiner Depression. Versteht mich jetzt nicht falsch, beides ist immer da. Aber es gibt Zeiten, da war beides viel offensichtlicher und absolut präsent. Und in der restlichen Zeit konnte ich anscheinend die Energie aufbringen, beides irgendwie im Zaum zu halten, bis mir dann irgendwann die Energie ausging. Und ja, meine Verhaltenstherapeutin-Person und ich haben uns dann erstmal darauf verständigt, als erstes die Essanfälle an sich anzugehen. Ja, und da hieß es dann, ich muss mir mal den Ist-Zustand anschauen und wo will ich hin. Und beim Ist-Zustand gebe ich ein paar Beispiele, die ich da hingeschrieben habe, wie automatisierte Fressanfälle, Übersättigungsgefühl essen oder fressen, vor dem TV essen oder fressen. Und Beispiele für den Soll-Zustand waren dann aufhören, wenn ich satt bin. Zeit nehmen zum Kochen und zum Essen, aber auch Frühwarnzeichen für mögliche Binges erkennen. Ja, und zu jedem dieser Punkte, beim Ist und wie beim Soll, habe ich dann auf einer Skala von 0 gar nicht bis 10 voll ausgeprägt definiert, wie es jetzt gerade ist und was mein Ziel wäre. Beispiel, mir war klar, dass ich das mit den Fressanfällen oder Übersättigungsgefühl essen, ich werde jetzt nicht auf 0 kommen. Also könnte schon sein, aber ich dachte einfach, hey, für mich wäre es schon toll, wenn ich das irgendwie hinkriege, dass es nicht super präsent ist und habe da bei jedem eine 3 gewählt und der Ist-Zustand war bei dem einen 9 und bei dem anderen 10. Und jetzt fing die Arbeit an und da musste ich jetzt halt, wie gesagt, hinschauen und das hieß, ich musste ein Essenstagebuch führen, führe ich übrigens immer noch und auch ein Essanfalltagebuch. Wie sieht es jetzt aus? Jede Mahlzeit wird da aufgeführt mit der Uhrzeit. Wo habe ich sie gegessen? Mit wem? Die Menge? Was habe ich gegessen? Habe ich einen Kontrollverlust gespürt? Ebenso, ob ich die Angst hatte zuzunehmen und auch die Frage, ob sich um einen Essanfall handelt. Und dann gab es auch immer noch die Frage, ob ich, wenn es ein Essanfall war, diesen kompensiert habe. Da das bei mir nicht der Fall war, bin ich dazu übergegangen, diese Spalte zu nutzen und zu versuchen, ob ich bestehende Gedanken oder Gefühle identifizieren kann und habe diese dann aufgeschrieben. Das Essanfall-Tagebuch wird logischerweise dann fällig, wenn ich im Essensprotokoll notiert habe, ja, ist ein Essanfall. Und dort versuche ich dann zu beantworten, wann war dieser Essanfall, wie lange hat er gedauert, was waren die vorherrschenden Gedankengefühle davor und danach und auch, ob etwas zum Binge geführt hat. Also gab es ein bestimmtes Ereignis, gab es bestimmte Gedanken etc. Es geht also darum, genau hinzuschauen. Und es war wirklich manchmal nicht leicht. Ich habe mich für Binges geschämt. Auch dafür geschämt, was ich gegessen habe. Das sieht ja auch meine Therapeutenperson. Und manchmal hatte ich auch nicht die Kraft, es auszufüllen. Ja, und mit meiner Therapeutenperson bin ich dann oder wir sind dann zusammen in den Sitzungen diese Protokolle durchgegangen. Sie hat sie auch bei sich behalten und hat vielleicht mal die Woche danach nochmal irgendwas angemerkt, was ihr aufgefallen ist. Was uns aufgefallen ist, ich habe zu große Pausen zwischen den Mahlzeiten gehabt. Und weil ich in mir irgendwie die Überzeugung hatte, je länger ich das jetzt rauszögere zu essen, desto weniger esse ich vielleicht und nehme dann endlich ab. Ja, sorry für jetzt das Wort, aber das ist Bullshit. Ich habe gemerkt, das unterstützt mögliche Essanfälle nur. Und nicht nur, weil ich aus Hunger viel zu viel esse, weil ich so einen großen Hunger habe, sondern es unterstützt auch, wenn ich in einer Phase bin, die einen Essanfall begünstigt. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Also um es mit den Worten meiner Therapeutenperson zu sagen, die sagte sowas wie, lange Pausen und oder auch ausgelassene Mahlzeiten können einen Essanfall befördern. Ist nicht der einzige Grund, aber können es befördern. Tja, und regelmäßige Essenszeiten kannte ich eigentlich auch nicht wirklich. Und da arbeite ich jetzt dran. Ebenso sind wir dann auch mal einen Essanfall von Anfang bis Ende durchgegangen. Und so konnte ich dann sehen, welche Gedanken und Gefühle dafür auslösend waren. Und wir haben auch angeschaut, wann überhaupt die ersten Binges begonnen haben. Dass ich damals so vermeintlich negative Gefühle empfunden habe, wie Einsamkeit, Überforderung etc. Und damals habe ich gelernt, ich kann das durch diesen Essanfall minimieren, dieses eklige Gefühl in mir. Und mein Hirn hat dann halt in den letzten Jahrzehnten sich einfach gemerkt, cool, so einfach lassen sich diese Gefühle auflösen. Also hat sich diese Verbindung ziemlich gefestigt. Und ich glaube, ich hatte mal in der Folge 3 über diese Autobahn gesprochen, also dass wir unseren alten, bekannten Weg wie im Autopilot gehen und fahren, kennen wir, müssen wir nicht viel drüber nachdenken. Und unser Hirn findet es ja auch gut, weil da wird ja weniger Energie verbraucht, weil neue Wege zu gehen braucht mehr Aufmerksamkeit. Also mein Hirn hat sich damals abgespeichert, aha, die fühlt gerade so und so, das hilft jetzt, wenn sie ist, weil eine andere Möglichkeit, diese Gefühle aufzulösen, gibt es nicht. Und so macht mein Hirn das halt immer weiter oder beziehungsweise ich, weil für mich gibt es ja keine andere Möglichkeit. Also ging es für mich auch darum zu erkennen, wann oder durch was wird so ein Binge ausgelöst und dann neu wählen zu können. Das heißt aber, dass ich zwischen auslösendem Moment und der Konsequenz der Tat mit dem Essen, die ich tue, eine Pause entstehen lasse. Und da hilft es zum Beispiel gewisse Achtsamkeitsübungen, wie diese 5-4-3-2-1 Übung, die ich mal vorgestellt habe, oder in eine Atemübung zu gehen. Es gibt auch Beispiele, dass man sagt, Eiswürfel in die Hand nehmen, also dass man so in einen kleinen Schockzustand kommt und somit aus dieser Situation herauskommt, um dann neu wählen zu können. Also zwischen auslösendem Moment und der Konsequenz der Handlung, die man tut, eine Pause entstehen zu lassen. Und ehrlich gesagt, das lerne ich immer noch. Es gibt immer noch Momente, da will ich zugreifen. Aber ich lerne mehr und mehr. Ich denke, am meisten hat mir wirklich geholfen, so schmerzhaft es war, hinzuschauen, das Protokoll zu führen, weil dann aufgrund dieses Protokolls konnte ich über vieles mit meiner Therapeutenperson sprechen, es auflösen, um auch Strategien zu haben, wie ich es das nächste Mal anders mache. Und nun, da kann ich auch sagen, seit ein paar Wochen bin ich binge-frei, beziehungsweise ich habe etwas als einen Essanfall empfunden, und zwar als ich 2 Schokoriegel abends gegessen habe, weil sich das Gefühl so geähnelt hat für mich. Und dann haben meine Therapeuten, Person und ich neue Begriffe für mich gefunden. Und dann gab es neben dem vermeintlichen Normalessen und einem Essanfall gibt es jetzt auch dieses, das gönne ich mir essen. Also es muss nicht alles gleich ein Essanfall sein. Es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, da habe ich ja auch immer ein Problem mit. Und das nenne ich jetzt ein geplantes Schlemmen. Und daraufhin haben wir uns auch nochmal meinen Ist- und Soll-Zustand angeschaut, den ich am Anfang in der Therapie definiert hatte und auch diese Ausprägung, ne, ob 0 gar nicht ausgeprägt, 10 sehr stark ausgeprägt. Dann haben wir den sozusagen Jetzt-Zustand auch noch hinzugefügt von 0 gar nicht ausgeprägt bis 10 sehr ausgeprägt. Und hier, um ein Beispiel zu nennen. Über das Sättigungsgefühl essen war eine 9. Ich wollte zu einer 3 und war nun bei einer 5. Und dachte, wow. Auch das vorm Fernseher essen ging von 10 auf sogar meinen Wunschzustand auf eine 3 zurück. Und da ist bestimmt noch Platz nach oben. Und dennoch ist es für mich gerade genauso okay. Und die Therapie ist ja auch noch nicht vorbei. Wir haben uns jetzt auf ein neues Ziel verständigt, was ich erreichen will, das Gefühle zulassen. Dennoch läuft weiter oder und dazu läuft auch noch das Mahlzeitenprotokoll und auch das Essanfallprotokoll, falls es notwendig wird. Weil, das habe ich auch gemerkt, dieses Gefühle zulassen in dieses ganze Essstörungsproblem, hört sich jetzt komisch an, aber ihr wisst, was ich meine, mit einzahlt. Ja, und so schaue ich mir immer noch an, ob ich an einem Tag genug gegessen habe. Habe ich mit Genuss gegessen? Und ich merke, langsam kommt auch die Freude an Essen wieder zurück. Also ich liebe Essen schon immer. Ich finde Essen was ganz Tolles und ich liebe Geschmäcker und verschiedene. Und dennoch kann es mein größter Feind sein. Und es wird sich wahrscheinlich wirklich nie auflösen, diese etwas gestörte Beziehung zu meinem Freund. Aber ich merke, dass ich durch dieses Bewusstwerden und dieses mir wirklich bewusst machen, indem ich es wirklich notiere, schon so viel erreicht habe und dass ich es akzeptieren kann. Und vor allem, dass ich mich nicht mehr dafür verurteile. Weil ich glaube, das war einer der größten Hemmnisse, diese Scham für diese Essstörung. Denn ich dachte ja auch die ganze Zeit, ich bin einfach nur undiszipliniert, ich bin einfach nur faul. Und das hat alles gedauert, diese Erkenntnis, dass ich keine Essanfälle mehr habe, ist jetzt falsch, ich habe bestimmt noch welche, aber nicht mehr so oft. Ja, es geht nicht von heute auf morgen. Aber erst mal die Erkenntnis zu haben, dass da etwas nicht stimmt und sich dann auch Hilfe zu holen, genauer hinzuschauen, das braucht alles so viel Kraft und Energie. Und ich versuche mit mir selbst geduldig und mitfühlend zu sein. Das ist auch manchmal nicht so leicht. Was will ich dir jetzt mit all dem sagen? Ich weiß, es ist sau schwer und tut manchmal so weh, genau hinzuschauen. Deswegen Stück für Stück. Und wenn du auch an was schon so lange leidest, kann es sein, dass es mal der richtige Weg für dich war, weil du da keine andere Möglichkeit gesehen hast. Du darfst jetzt aber sehen, da gibt's einen anderen Weg. Und wenn der mal beschwerlich ist und du eine Pause brauchst, ist es auch okay, mal kurz auf den altbekannten Weg zu gehen, um dann wieder die Kraft zu haben, den neuen einzuschlagen. Und ich kann dir sagen, es ist angenehm, wenn da jemand ist bei diesem neuen Weg, der da winkt und sagt, hey, hier drüben, bist du den Weg schon mal gegangen? Hey, da gibt's Blumen, einen See, Berge, das Meer, was auch immer dir Freude macht. Und über den Stein da, da helfe ich dir jetzt drüber. Und mir hilft gerade meine Therapeutenperson über so manchen Stein. Und dir wünsche ich, dass du merkst, du musst nicht immer alle Steine ganz alleine aus dem Weg räumen. Du darfst da mit Hilfe auch drüber steigen. Und denk dran, du bist genauso wie du bist, richtig und absolut genug. Falls du jetzt Fragen hast, Anmerkungen, Kritik, was auch immer dir auf dem Herzen liegt, schreib mir gerne an, alles zusammen, avikatze@avikatze.de. Bei Instagram findest du mich oder ihr meine Katze unter lola_end_mareike. Wenn dir der Podcast gefällt, hinterlasse gerne eine Bewertung, denn dann wird er vielleicht auch anderen vorgeschlagen. Und aktiviere die Glocke. Dann wirst du nämlich benachrichtigt, wenn ich eine neue Folge hochlade. Danke, dass du mal wieder Zeit mit mir verbracht hast. Ich freue mich, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal, deine Mareike.